Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Ja, es war eine Woche, in der man die guten Nachrichten schon gezielt suchen musste, auch im Theater. Wir haben aber welche. Gleich geht's hier darum, warum die drastischen Kulturkürzungen trotzdem keinesfalls das Ende bedeuten. Und wir schauen auf eine jahrhundertealte Volkstheatertradition, die sich hält. Das Krippenspiel bleibt populär. Seit Donnerstag herrscht nun also Gewissheit. In Berlin ist der Nachtragshaushalt für das Jahr 2025 beschlossene Sache und mit ihm kommen nun auch die massiven Kürzungen an der Kultur, gegen die sich bei den Theatern und anderen Institutionen heftiger Widerstand formiert hatte. Aber während alle über die Hauptstadt sprechen, wird leicht vergessen, dass es anderen Kulturmetropolen ganz ähnlich geht. Köln zum Beispiel, wo bis zu 20% Kürzungen gegenüber 2024 im Raum stehen. Und viele fragen sich jetzt, was passiert da eigentlich gerade? Steht die öffentlich getragene Kultur in Deutschland vor dem Ende? Über all das will ich jetzt sprechen mit Peter Grabowski, bekannt als der kulturpolitische Reporter, der sich journalistisch seit vielen Jahren mit der Kulturpolitik beschäftigt. Sie haben Ihren Arbeitsschwerpunkt in Nordrhein-Westfalen und ich habe es ja gerade schon gesagt, da geht es insbesondere für die Kölner Kultur auch auf sehr, sehr schwere Zeiten zu. Sind Köln und Berlin eigentlich vergleichbare Fälle, was die Gründe, Methoden und absehbar auch Konsequenzen des Sparens angeht?
Ja und nein. Zunächst mal zum Nein. Berlin ist ja ein Sonderfall in Deutschland, so eine Art Failed City. Da funktionieren ja tausend Sachen nicht, die woanders in der Regel funktionieren. Und das fällt in der Kultur gerade so sehr auf, weil da nach einem fähigen und bundesweit fachlich anerkannten Senator jetzt so eine Art Gegenentwurf im Amt ist, der nahezu alles falsch macht, was man falsch machen kann. Und damit dann zum Ja-Teil der Antwort. Es ist schon so, dass in Köln, aber auch in München zum Beispiel und auch hier in Nordrhein-Westfalen auf der Landesebene derzeit ähnliche Tendenzen zu erkennen sind. Sachlich schlecht begründete Kürzungen, die zum Teil sogar im krassen Gegensatz zu den propagierten Zielen stehen und eine miserable Kommunikation dieser Kürzungen in die Gesamtöffentlichkeit, wie in die Szene selbst und letzteres dann auch nochmal in doppelter Hinsicht, weil erst wurde weder mit Fachverbänden oder den potenziell direkt Betroffenen gesprochen und nach Lösungen gesucht. Dann kamen Holter die Polter wie Kai aus der Kiste Entscheidungen gesprungen, die im schlimmsten Fall, wie gerade hier in NRW, dazu führen, dass seit mehr als einem Jahrzehnt geförderte Initiativen Anfang Dezember erfahren, dass sie ab 1. Januar kein Geld mehr kriegen. Insofern sind die Methoden, Gründe, Konsequenzen, wie Sie das genannt haben, schon ein bisschen vergleichbar. In Köln sind die Beschwerden über den Kulturdezernenten Stefan Charles im Übrigen ähnlich heftig wie über den Berliner Kollegen Joe Ciallo.
Schlecht kommuniziert, schlecht gemacht, schlecht vorbereitet, das sind eigentlich alles Punkte, die werfen die Frage nach der Kompetenz auf. Fehlt es im Moment in der Kulturpolitik schlichtweg genau daran?
Also erstmal ist eine Kürzung von Mitteln, ob in staatlichen Einrichtungen oder in der freien Szene, ja nicht per se ein Ausdruck von Inkompetenz. Man sollte durchaus fragen, und zwar immer und nicht nur in Zeiten knapper Kassen, ob die zahlreichen mitunter sehr kleinteiligen Förderungen durch die öffentliche Hand eigentlich alle wirklich sinnvoll und auch zielführend sind. Erfolgskontrolle ist in der Kulturpolitik ein sehr schwieriges Thema, und zwar vor allem dann, wenn es nicht um die künstlerische Qualität geht, sondern um andere kulturpolitische Ziele, vor allem um die Frage, was bezwecken wir als Staat mit der Kulturförderung eigentlich? Und wer darauf keine inhaltliche, sachlich schlüssige Antwort geben kann, kann logischerweise auch nie beurteilen, ob und wie diese Zwecke erfüllt werden, die da verfolgt werden. Ich kenne zahlreiche Intendantinnen und Direktoren von Kultureinrichtungen, aber natürlich auch von Verbandsspitzen, die regelmäßig verzweifeln an der Unklarheit, die bei diesen Fragen in den Ministerien, aber auch in den Kulturausschüssen hierzulande herrscht. Und dass das eine Momenterscheinung ist, bezweifle ich.
Hat die Kulturpolitik da in den letzten Jahren einfach was versäumt, zumindest auf kommunikativer Ebene, auch die Szene vielleicht darauf vorzubereiten, was da auf sie zukommt?
Also ganz sicher ist es immer besser, die Expertise derjenigen zu nutzen, die in den Szenen sind, also vor allem die Selbstorganisationen, die Verbände im Kunst- und Kulturbereich. Denn erstens führt das in der Regel zu besseren Entscheidungen in der Sache. Und zweitens ist es auch psychologisch klug, weil man in der aktuellen Situation sinkender Etats immer irgendwem sagen muss, dass sie oder er irgendwas nicht mehr machen kann oder finanziert bekommt. Natürlich behaupten dann alle, dass man mit ihnen reden könne und gemeinsame Lösungen finden. Aber selbst wenn das gut läuft, kommt dabei immer irgendjemand schlechter weg als jemand anders. Und dann kann man als KulturpolitikerIn immer sagen, an der Entscheidung wart ihr doch beteiligt, die haben wir doch zusammen entwickelt. Allein diese Chance nicht genutzt zu haben, da schütteln Kommunikationsprofis natürlich mit dem Kopf.
Jetzt ist ja aber in Berlin zum Beispiel tatsächlich sowas passiert oder bekannt geworden, wie dass die Sparlisten, die da in die Kultur vermittelt worden sind, beziehungsweise die mehr oder weniger geleakt worden sind, dass die initial zum Beispiel gar nicht vom Kultursenator kamen, sondern ihm von der Finanzverwaltung eigentlich vorweg vorgegeben worden sind. Wie kann sowas eigentlich passieren, außer dadurch, dass jemand individuell, ich sag's mal salopp, gepennt hat?
Also in dieser konkreten Sache gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat Joe Ciallo diese konkreten Kürzungsvorschläge gemacht, dann ist er seiner Verantwortung für die Kultur in Berlin nicht gerecht geworden. Und das auch ganz abgesehen von den kulturpolitischen Prämissen, die man darin erkennen kann und die es im demokratischen Parteienspektrum außerhalb des libertären Flügels der FDP so bisher nicht gab, schon gar nicht in der CDU. Zudem ist diese Liste ja auch voller handwerklicher Fehler. Da sind Kürzungen vorgeschlagen, die schon aus juristischen Gründen gar nicht umsetzbar sind. Weil das aber sogar jeder studentischen Hilfskraft in einer Kulturverwaltung auffallen würde, muss man davon ausgehen, dass die hochqualifizierten Leute in Ciallos Behörde das natürlich erst recht wissen. Und dann hat er entweder nicht auf sie gehört oder er hat die Liste wirklich nicht selbst gemacht. Das hieße dann, er hat anders als das in allen Regierungen dieser Republik seit mindestens einem Jahrhundert üblich ist, dem Finanzsenator keinen beratungsfähigen Etatentwurf für das Kulturressort vorgelegt. Und dann macht der den anstelle des Fachministers halt selbst, weil das sein Job ist. Auch dann hätte Ciallo aber seine Pflicht als Kultursenator ja nicht erfüllt. In einem funktionierenden Gemeinwesen müsste so jemand zurücktreten.
Wenn wir jetzt von Berlin und Köln nochmal den Blick werfen, so auf das große Bild, was wir da gerade erleben in Sachen Kahlschlag, da sagen ja viele, das ist eigentlich ohne Präzedenz. Da wäre meine Frage zum Beispiel erstmal, stimmt das überhaupt? Und dann sagen andere, es sei überhaupt ein Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik zu beobachten, also bei dem es darum geht, dass die Eigenverantwortung, Eigenverantwortlichkeit in den Mittelpunkt rückt. Steckt da Ihrer Einschätzung nach tatsächlich das Vorhaben einer langfristigen Veränderung unserer Kulturlandschaft dahinter?
Also zweiteilige Antwort. Erstens, ist das ohne Präzedenz? Nein, es hat immer schon Phasen gegeben, in denen auch in der Kultur gekürzt worden ist, zum Teil auch wahllos. Nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen haben wir das vor über 20 Jahren mal massiv erlebt, übrigens unter einer rot-grünen Regierung. Zweitens, was die langfristige Veränderung angeht, das sehe ich nicht. Wir haben eine jahrhundertelange Tradition der staatlichen Finanzierung von Kunst und Kultur. Das begann bei den absolutistischen Herrschern, das wurde von den Aufgeklärten oder sich als aufgeklärt Begreifenden dann noch intensiviert. Zeitgleich ist ja vor allem in den deutschen Städten eine breite bürgerliche Kultur entstanden mit Bibliotheken, Museen, Bühnen, die dann in der Gründung der zahlreichen Stadttheater rund um 1900 sicher ihren Höhepunkt erreicht hat. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Gründung der Republik vor 100 Jahren ist das alles in staatliche Hand übergegangen. Deshalb steht ein Kulturauftrag heute auch in den Verfassungen aller Bundesländer, die dafür laut Grundgesetz ja zuständig sind. Es gibt eine Ausnahme, aber das führte jetzt zu weit, das ist Hamburg. Das Kulturangebot ist jedenfalls in Deutschland, wie in vielen Teilen Europas, Teil der sogenannten allgemeinen Daseinsvorsorge. Das ist auch verfassungsrechtlich abgesichert und deshalb wird sich an deren Finanzierung, die bei uns zu rund 90% staatlich erfolgt, auch dauerhaft nichts ändern.
Das heißt, solche Modelle wie die, die jetzt ins Spiel gebracht werden von einigen, also zum Beispiel höhere Ticketpreise, stärkeres privatwirtschaftliches Engagement in der Kultur, das ist jetzt eher so ein Ablenkungsmanöver und in Wahrheit muss man davon ausgehen, dass sowas wie Theater für wenige von wenigen bezahlt dann doch nicht die Zukunft bestimmen wird?
Nein. Also zu der Annahme gibt es aus vielerlei Gründen keinen Anlass. Einige habe ich gerade geschildert. Außerdem, erstens bezahlen in diesem Staat ja an vielen Stellen viele etwas, das nur wenige nutzen. Ich selbst gehe zum Beispiel nicht schwimmen. Ich habe keine Kinder, so wie viele Menschen in Deutschland auch, und bezahle mit meinen Steuern trotzdem Schwimmbäder, Kitas und Schulen. Das gehört auch alles zur allgemeinen Daseinsvorsorge. Und wenn wir als Staat bzw. Bevölkerung mehrheitlich der Ansicht sind, dass kulturelle Angebote Teil davon sein sollen, sollen, dann bezahlen das auch alle. Und dieser Meinung sind wir. Die Kultur, das ist ein zugegeben schwammiger Begriff, ist ja der Nukleus unserer Bildung, Geschichte, staatlichen Identität. Und es entspricht weder einer europäischen, geschweige denn deutschen Tradition und Mentalität, das ausschließlich von den Nutzenden oder privaten Mäzenen finanzieren zu lassen. Dieses System steht nicht in Frage.
Ja, da ist ja tatsächlich noch ein Funken Hoffnung zum Ende. Die Kürzungen, sie kommen in Berlin und sicherlich auch anderswo, aber die öffentliche Kultur, die ist noch nicht an ihrem Ende, sagt Peter Grabowski, der kulturpolitische Reporter. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung.
Gern geschehen.
Ob Weihnachtsmärchen oder andere familientaugliche Stoffe, auch über die Festtage bleiben die Bühnen keinesfalls unbespielt. Daneben gibt es aber auch noch ein ganz anderes Theater und da wird oft die Kirche zum Bühnenraum. Das Krippenspiel nämlich. Es ist für viele Menschen tatsächlich die erste Berührung, die sie früh in ihrem Leben überhaupt mit Theater haben und das dann auch oft direkt selbst als Darstellende. Aber wie sieht das eigentlich heute aus? Uwe Hausi berät für die evangelische Kirche in Hessen Gemeinden, Theatergruppen und überhaupt Menschen, die ein Krippenspiel planen. Und ich nehme an, er hat sehr viele davon auch selber gesehen. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Hausi, wer kommt denn so auf Sie zu und was für Anliegen werden da an Sie herangetragen?
Na, als Referent für Spiel und Theater bin ich für alle Menschen zuständig, die bei Kirche in irgendeiner Form theaterpädagogisch arbeiten, mit Gruppen in der Regel. Und eine Form davon ist das Krippenspiel, was ab Sommer bei mir einen wichtigen Platz in meinem Leben einnimmt. Also wenn alle Leute am Strand liegen, beschäftige ich mich mit der Weihnachtsgeschichte.
Früher bedeutete Krippenspiel ja vor allem, die Weihnachtsgeschichte darzustellen, also meist ganz klassisch, so mit Jesuskind, Ochs und Esel und allem, was so gemein dazugehört. Ist das noch immer so oder kann Krippenspiel heute auch ganz anders aussehen?
Na, die Frage ist ein bisschen, was früher ist. Also wenn man die Geschichte des Krippenspiels guckt, dann hat es ja mal mit Franz von Assisi wahrscheinlich angefangen. Und der war schon sehr anders unterwegs und hat damals schon mit Ochs und Esel im Wald Krippenspiel quasi gemacht. Und dabei war er schon innovativ, weil Ochs und Esel gibt es nicht im Krippenspieltext. Also das ist ganz typisch, dass das, was wir als klassisches Krippenspiel betrachten, wenn man genau reinguckt in den Bibeltext selber, gibt es das eigentlich alles nicht. Also es gibt zum Beispiel keine Wirte in einem normalen klassischen Weihnachtsgeschichte. Und in Hessen, glaube ich, oder auch in Deutschland gibt es immer so Wellen. Und im Moment sind wir eher wieder dabei, traditionell die Geschichte zu erzählen, weil wir halt davon ausgehen müssen, dass die Leute, die in das Krippenspiel kommen, die Weihnachtsgeschichte gar nicht mehr kennen. Während in den 80er und Anfang der 90er Jahre konnte man auch Aliens aus dem Mars da mit einfliegen oder irgendwelche Tiere mitspielen lassen oder irgendwelche Reporter da mit ins Krippenspiel nehmen. Und keiner ging davon aus, weil alle die Geschichte kannten, dass das so ist. Und das ist im Moment immer so ein bisschen der Knackpunkt. Also im Krippenspiel haben wir ja tatsächlich das ganz normale Volk, was sonst mit Kirche oft keine großen Berührungspunkte mehr hat. Und das ist eine der Herausforderungen. Wie kann man gutes Theater machen, gutes Krippenspiel machen und dennoch diese traditionelle Geschichte gut erzählen?
Das ganz normale Volk, das heißt, das Krippenspiel, würden Sie sagen, ist schon auch so ein Stück weit Volkstheater?
Auf alle Fälle, ja, ja. Hier in Hessen, wo ich bin, ist es tatsächlich so, dass in der Zwischenzeit, wo sich die Kirche zurückzieht, das Krippenspiel aber bleibt. Also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Dörfer beraten, die keinen Gottesdienst mehr haben an Weihnachten, aber die sich dann entschlossen haben, selber ein Krippenspiel zu machen. Also mit allen Vereinen und das findet dann auch nicht mehr in der Kirche statt, sondern an unterschiedlichen Orten im Dorf und das Dorf läuft quasi diese Station ab und da macht die Feuerwehr einen Platz und dann macht der Kindergarten einen Platz und überall wird die Weihnachtsgeschichte ein Stück weit weitererzählt und diese Menschen laufen dann rum und erleben das Krippenspiel.
Jetzt beraten Sie ja vor allen Dingen im hessischen Raum. Gibt es bei dieser Tradition eigentlich starke regionale Unterschiede?
Also tatsächlich berate ich hauptsächlich per Zoom und das kommen Leute schon aus ganz Deutschland und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Und ansonsten ist es so, es gibt an vielen Orten eine sehr stark gewachsene Tradition und da ist es auch wichtig, dass das Krippenspiel immer ähnlich abläuft. Und dann gibt es aber auch Orte, die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Und durch die Corona-Pandemie wurde das Krippenspiel ja auch gezwungenermaßen aus dem Kirchraum wieder raus exportiert. Da waren ganz viele Krippenspiele plötzlich auf dem Marktplatz oder an Stationen und die Leute sind rumgelaufen und das hat sich schon sehr stark weiterentwickelt an der Stelle. Also auch die Idee, dass ein Krippenspiel frontal nur vorne im Kirchraum stattfindet, das gibt schon lange nicht mehr. Das Krippenspiel funktioniert komplett im Kirchraum, im Gang, auf den Emporen. Und es ist immer so, jeder Kirchraum hat die große Tücke, dass man schlecht sehen kann und schlecht hören kann, wenn es nicht frontal von vorne kommt. Und das löst man damit, dass man halt immer mal dafür sorgt, dass alle mal nichts sehen.
Es ist so ein bisschen wie im großen Theater, wo sich ja der Bühnenraum dann auch immer weiter teilweise entgrenzt hat von der Bühne weg. Viele Menschen verbinden ja teilweise total kuriose Erlebnisse mit ihrem eigenen Mitwirken am Krippenspiel. Also so Geschichten von ohnmächtig werdenden Hirten oder von kerzenentflammtem Engelshaar, das ist alles Stoff für Legenden. Haben Sie eine Lieblingsanekdote aus der Praxis?
Ich finde, es gibt zwei schöne Sachen. Ich weise immer die Leute, die mit Krippenspiel arbeiten, darauf hin, dass wenn sie die Hirten ganz am Anfang irgendwo hinlegen, dann liegen die auf dem Boden irgendwo und die sollen schlafen, damit die nicht stören. Das sind oft die Jungs, die immer stören. Und die liegen dann da und die Leute haben längst vergessen, dass die da sind. Und dann geistesgleich stehen die irgendwann mitten im Raum auf und es wirkt immer so, als würden die quasi aus dem Erdboden herauskommen. Da fehlt eigentlich nur noch Nebel und das entsprechende Licht. Das finde ich ist immer sehr witzig, den Leuten klarzumachen, dass sie immer gucken müssen, wie die Leute zu sehen sind. Und am Sonntag war ich in der Probe und neben mir kletterte so ein kleines Mädchen auf den Stuhl und guckte mich mit großen Augen an und ich dachte, na, ich eröffne das Gespräch und fragte so, na und was bist du jetzt in dem Stück? Und sie sagte ganz ernst, Engel ohne Text. Und das ist einfach so süß. Da geht einem das Herz auf. Sie hat übrigens ihren Auftritt verpasst. Also sie war so fasziniert von dem Stück, was zu sehen war, dass sie einfach neben mir hocken geblieben ist die ganze Zeit.
Auch genau das soll im großen Theater schon häufiger mal vorgekommen sein, dass der Inspizient einruft und es
passiert nichts.
Man schafft es nicht zur Bühne, genau. Dann wünsche ich Ihnen ein gutes und vor allen Dingen auch unfallfreies Finale der Krippenspielsaison. Uwe Hausi, Referent für Spiel und Theater für die Evangelische Kirche in Hessen, über die moderne Form des Krippenspiels. Vielen Dank und schöne Festtage.
Ich danke auch.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Ilja Papadeodoro vom Performance-Kollektiv Shishi Pop für uns. Auch bei ihr geht es um den Zauber des Unberechenbaren.
Ich glaube, das war 1995. Berliner Ensemble.
Freunde.
Arturo Uy.
Freunde.
Von Heiner Müller. Und Bernhard Minetti musste ersetzt werden. Der stand damals in der Rolle des Schauspiellehrers da auf der Bühne und der war krank. Er war auch schon sehr alt. Ich glaube schon an die 90 oder so.
Viel Gefangene fallen nach Rom, wofür das Lösegeld den Schatz gefüllt.
Den Schatz gefüllt!
Und der wurde von Marianne Hoppe ersetzt, die auch ihrerseits schon sehr alt war. Und man hat da sehr viel Text. Und das war spektakulär, weil es so wirklich vollkommen improvisiert war und es war eine irre Interaktion mit der Souffleuse, weil Marianne Hoppe auch schon ziemlich schwerhörig war zu dem Zeitpunkt. Und das war so unglaublich, die Interaktion mit Martin Wuttke, mit dem Publikum und mit dieser Souffleuse, das war erstaunlich souverän, wie die alte Dame so den Raum genommen hat. Ja, das ist ein bisschen unvergesslich.
Die große Marianne Hoppe im Dialog mit der Souffleurin für Ilja Papadeodoro, eine geniale Stelle. Nächsten Samstag melden wir uns hier in Rang 1 mit unserem großen Rückblick auf das Theaterjahr 2024. Bis dahin, schöne Feiertage.